Also wir sind ja ein Projekt, was in ganz Sachsen-Anhalt seit 2001 Betroffene von rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen berät, ihr soziales Umfeld und auch Freundinnen. Und in dem Zuge haben wir natürlich auch immer wieder Kontakt gehabt mit Angehörigen und Freundinnen von Getöteten. Und in dieser Auseinandersetzung haben wir festgestellt, dass es an vielen Orten in Sachsen-Anhalt überhaupt nichts gibt, was an die Schicksale der Getöteten oder die dahinterstehenden Verbrechen erinnert. Und dass auf der anderen Seite etliche Angehörige und Freundinnen das sehr wichtig finden, dass es ein öffentliches Gedenken gibt und vor allen Dingen auch, dass die Taten entsprechend eingeordnet werden als das, was sie sind, nämlich rechte Gewalt. Dann haben wir ja noch das Problem, das ist ein bundesweites Problem, dass es eine erhebliche Diskrepanz gibt zwischen den Zahlen, den Todesopfern, die unabhängige Initiativen und Journalistinnen dokumentiert haben seit 1990 und dem, was staatlich tatsächlich anerkannt wird. Dieser Streit darum geht schon seit fast zwei Jahrzehnten. Es gab damals 2000 ja die Veröffentlichung von Tagesspiegel und Zeit zu den Getöteten bundesweit seit 1990, wo die Diskrepanz ganz erheblich war und wo im Zuge dessen auch aufgrund öffentlichen Drucks tatsächlich eine Diskussion in Gang gekommen ist um die Erfassungskriterien der Polizei und auch eine erste relativ entscheidende Veränderung stattfand. Dann gab es die Aufdeckung der rassistischen Mordserie des NSU und da kam sozusagen diese ganze Diskussion auch nochmal ganz anders in Gang und in Sachsen-Anhalt gab es daraufhin eine Überprüfung von sogenannten Altfällen, und zwar eine Überprüfung von Fällen, wo wir gesagt haben, das sind Todesopfer rassistischer rechter Gewalt. Und im Zuge dessen sind tatsächlich nochmal drei Tötungsverbrechen als politisch rechtsmotiviert anerkannt worden, vier weitere nicht. Das heißt, wir gehen in Sachsen-Anhalt von mindestens 13 Todesopfern rechter Gewalt seit 1990 aus und das Land Sachsen-Anhalt hat nur 7 davon als solche anerkannt. Das war für uns nochmal der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen Formen finden, wie an alle Todesopfer rechter Gewalt erinnert werden kann und wie wir auch die öffentliche Wahrnehmung schärfen und sensibilisieren können für das Thema und haben dann 2014 eine Kampagne ins Leben gerufen, wir erinnern an alle Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt mit dem Ziel, diese Schicksale wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und eben auch diese Frage nach erinnern und was das heißen kann. Dazu muss man noch wissen, dass damals es eine Reihe von Initiativen gab, die seit zum Teil tatsächlich seitdem die Tötungsverbrechen passiert sind, in jährlichen Gedenkveranstaltungen erinnert haben. Also da ist ganz besonders Magdeburg zu nennen, wo es ja 3 Getötete gibt, die da wirklich eine herausragende Arbeit leisten. Und Dessau, wo seit 2000 nach dem Mord an Alberto Adriano in jährlichen Gedenkveranstaltungen erinnert wird. An alle anderen Schicksale erinnerte damals, als wir mit der Kampagne angefangen haben, weder vor Ort irgendwas an diese Verbrechen, noch hatten wir den Eindruck, dass die Namen oder die Schicksale überhaupt noch im Stadtgedächtnis präsent sind.
Jetzt habt ihr euch dazu entschieden, dieses Erinnern in Form von Bildungsmaterial zu machen. Wie sieht denn dieses Material aus? Was ist da der genaue Inhalt?
Also dazu muss ich vielleicht nochmal ergänzen, dass wir im Rahmen dieser Kampagne versucht haben, Menschen zu finden vor Ort, die sich für die Thematik interessieren und die Interesse haben, ein Gedenken vor Ort auf die Beine zu stellen. Wir haben dann eine Webseite entwickelt, wo wir Informationen zur Verfügung gestellt haben und wo wir auch versucht haben, Patinnen zu finden vor Ort, weil ganz klar war, wir sind ein Beratungsprojekt, was mit relativ wenig personellen Ressourcen ausgestattet ist, in ganz Sachsen-Anhalt aufsuchend Betroffene berät, auch interveniert nach rechten Angriffen, Öffentlichkeitsarbeit macht. Und es war klar, wenn diese Kampagne nicht lokal verankert wird, dass dann da nichts passiert. Und dass es auch Zeit braucht, die Initiativen zu betreuen, zu unterstützen und vor allen Dingen auch einen langen Atem. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in 2014 und 2015 in Halle und in Halberstadt Gedenkinitiativen anzuregen aufgrund dieser Kampagne. Einmal das Gedenken an Helmut Sackers, der 2000 von einem rechten Nachbarn erstochen wurde, nachdem er sich über das laute Abspielen des Horst-Wessel-Liedes beschwert hatte, der auch nicht anerkannt ist. Und einmal eine Gedenkinitiative an Jörg Danik, der 1999 in Halle-Neustadt am S-Bahnhof zu Tode gequält wurde. Die Initiativen haben seitdem versucht, jährlich Ideen zu entwickeln und ein Gedenken zu gestalten. Es ist aber natürlich auch immer ein Problem, wenn das an einzelnen Personen hängt. Das sind meist sehr junge, engagierte Leute, dass dann irgendwann die Ressourcen auch fehlen. Gerade wenn dann einzelne Menschen wegbrechen, weil sie beispielsweise zum Studium in eine andere Stadt ziehen. Und dann stellt sich halt die Frage neu, wenn es keine Leute gibt, die sozusagen über einen längeren Zeitraum in den Städten sind und die das mittragen. Vor dem Hintergrund haben wir überlegt, wie können wir eine eigenständige Auseinandersetzung mit dieser Thematik anregen, ohne vor Ort sein zu können? Und wie können wir vor allen Dingen gerade auch jüngere Leute zum Nachdenken und zum Handeln aktivieren? Und vor diesem Hintergrund haben wir dieses Material angefangen zu entwickeln, weil wir natürlich auch die letzten fast 2 Jahrzehnte ein unglaubliches Wissen zusammengetragen haben. Wir haben die Gerichtsurteile, wir haben zum Teil Prozesse selber beobachtet seit den 2000er Jahren. Wir haben mit sozialem Umfeld zum Teil sprechen können, Zeitungsartikel ausgewertet und all das wollten wir so aufbereiten, dass Menschen, die Interesse an dem Thema haben, auch damit was anfangen können. Und so ist peu à peu dieses Material entstanden.
Dass ihr jetzt als mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt bereitstellt und du hast es schon angesprochen, es geht wahrscheinlich auch um die Frage, wie findet man einen Weg, zum einen zu zeigen, das einzelne Schicksal, den einzelnen Todesfall und was das hieß für die Betroffenen, um das gleichzeitig strukturell einzubetten. Wie ist denn da die Herangehensweise?
Also dieses Bildungsmaterial besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen, also neben einer Einleitung, wo auch nochmal ganz explizit geguckt wird, was ist denn eigentlich die Schwierigkeit, warum gibt es dieses Anerkennungsdefizit und das Wahrnehmungsdefizit offizieller Stellen und wie hat sich das die letzten Jahrzehnte entwickelt, beschäftigen wir uns im ersten Teil des Materials ganz intensiv mit den Schicksalen der Getöteten. Zum Teil haben wir Informationen über die Personen, zum anderen Teil haben wir fast nichts, was sozusagen biografisch bekannt wäre. Es ist immer auch die Hoffnung verbunden, dass wenn Menschen sich vor Ort mit diesen Schicksalen beschäftigen, dass daraus vielleicht auch Rechercheprojekte erwachsen und dass Menschen halt nochmal losgehen tatsächlich und versuchen, was über die Menschen zu erfahren und dann damit auch im Rahmen des Gedenkens was zu tun. Im zweiten Teil dieser Beschäftigung mit den Getöteten gibt es dann verschiedene Aufgabenstellungen, in denen sich Interessierte intensiver mit ganz spezifischen Aspekten auseinandersetzen können. Also das ist beispielsweise zumeist in dem allerersten Aufgabenbereich eine Auseinandersetzung mit den ideologischen Hintergründen, die zu den Taten geführt haben, was natürlich auch wichtig ist, weil ja in der knappen Hälfte der Fälle weiterhin keine Anerkennung stattfindet, behördlich. Und dann haben wir Aspekte rausgegriffen, beispielsweise wie war denn eigentlich die öffentliche Berichterstattung damals? Wie liefen die Prozesse gegen die Täter? Und im letzten Teil wird dann sozusagen übergeleitet zu Fragen, die das Gedenken betreffen. Warum wird zum Beispiel nicht gedacht? Was sind da so Vermutungen? Und wie könnte ein Gedenken tatsächlich aussehen? Und dafür haben wir eben auch den zweiten und dritten Teil des Bildungsmaterials entwickelt, nämlich im zweiten die Auseinandersetzung mit den ideologischen Hintergründen. Es gibt also sozusagen immer eine ganze Reihe von Querverweisen im Material, wo dann weitergelesen werden kann und die intensivere Beschäftigung damit begonnen werden kann. Und im dritten Teil beschäftigen wir uns dann ganz ausführlich mit Gedenkaktivitäten. Also das ist zum einen ein Text, wo es nochmal darum geht, warum eigentlich erinnern, was ist daran wichtig heute? Auch an Menschen und an Verbrechen, die zum Teil ja fast 20 Jahre oder länger zurückliegen. Und dann schauen wir uns eben beispielhafte Initiativen im bundesweiten Kontext an, wo wir fanden, das kann eine ganze Reihe von spannenden Anregungen geben für Interessierte, was getan werden könnte. Und tatsächlich hat sich ja gerade im Zuge der öffentlichen Aufmerksamkeit und des Aktivwerdens von Angehörigen, Überlebenden und solidarischen Gruppen, also NSU-Überlebende und Angehörige dieser Verbrechen, haben sich eine ganze Reihe von spannenden Initiativen entwickelt oder eben aber auch wurde die öffentliche Kritik hörbar, nicht nur an den Ermittlungen und dem staatlichen Versagen, sondern eben auch an den Schwierigkeiten, denen Angehörige ausgesetzt waren und sind, wenn sie ganz bestimmte Forderungen gestellt haben, wie an ihren Sohn, an ihre Tochter, an ihre Brüder, Schwestern erinnert werden soll. Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele mittlerweile, wie Menschen damit umgegangen sind, wo wir versucht haben, das jeweils immer auf einer Seite darzustellen und dann immer mit weiterführenden Hinweisen noch zu versehen, sodass, wenn Menschen das Gefühl haben, das könnte was für uns sein, da auch noch mal tiefer einsteigen können. Und dann, nicht zuletzt, haben wir noch tatsächlich zwei konkrete Aktionsvorschläge entwickelt. Das ist einmal eine Sprühkreideaktion in Gedenken und ein Audio-Walk, wo Leute, die Interesse haben, das anhand dieser Texte ganz konkret planen und umsetzen können.
Wie sieht denn das aus, was betrifft Darstellungen der Täter?
Also wir werden ja immer wieder in unserer Arbeit danach gefragt, wie das erklärbar ist, was sozusagen Täterperspektive eigentlich ist, und weisen das ganz klar zurück, weil wir sagen, das Problem ist, dass ganz oft die Täter in der öffentlichen Berichterstattung, in der Wahrnehmung, in Diskussionen im Vordergrund stehen und standen und eben nicht die Betroffenen und die betroffenen Perspektiven. Und uns geht's tatsächlich darum, dass sich die Menschen mit den Perspektiven, mit den Lebensrealitäten, Wünschen und Forderungen von Betroffenen, von Angehörigen, von potenziell Betroffenen beschäftigen, sich mit Machtasymmetrien beschäftigen, mit all diesen menschenverachtenden Ideologien, die gesellschaftlich ja weit verbreitet sind, und daraus Handlungsoptionen entwickeln. Und mit den Tätern beschäftigen wir uns sozusagen nur dort, wo wir darüber berichten, wie eine strafrechtliche Aufarbeitung stattgefunden hat oder eben auch nicht. Und ansonsten bleiben die weitestgehend außen vor.
Dennoch muss man ja wahrscheinlich blicken auf das, was man weiß über die Motivationen der Täter. Mhm. Wenn wir vielleicht eine Sache herausgreifen, die neonazistische Gewalt ja immer einschließt, ist es Gewalt gegen wohnungslose Menschen. Mhm. Wie nähert ihr euch beispielsweise diesem Thema, sodass ich in dem Bildungsmaterial quasi auch was erfahre? Was sind so die ideologischen Settings für solche Gewalt?
Also es gibt einen Theorieteil mit dem Text Was ist rechte Gewalt, wo wir ganz genau versuchen, verständlich zu erklären, was für uns die Hintergründe sind, was die Spezifik an rechter Gewalt ist und was wir darunter fassen. Tatsächlich stellen wir immer wieder fest, dass ein großer Teil, der sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat, davon ausgeht, dass rechte Gewalt nur von organisierten Neonazis verübt wird. Und dass immer dann, wenn sozusagen kein organisierter rechter Hintergrund erkennbar ist, ganz oft ein rechter Hintergrund verneint wird. Sowohl im öffentlichen Bewusstsein, aber natürlich auch in den Ermittlungen und in den Gerichtsverfahren widerspiegelnd. Und wir machen das rechte Gewalt eben genau nicht daran fest, ob Täter sich selbst als Rechte, als Neonazis, als was auch immer verstehen, sondern an den Taten selber und an den Signalen, die an Betroffene und potenziell Betroffene damit vermittelt werden, nämlich dass die Menschen nicht als lebenswert angesehen werden aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen, aufgrund von sozialem Status beispielsweise, und dass dann die Täter meinen, sie könnten mit völlig entgrenzter Gewalt diesen Menschen ihr Leben nehmen.
Jetzt ist, muss man leider sagen, rechte Gewalt, die bis zum Tod führt, etwas, was weiterhin stattfindet. Wie spiegelt sich das denn wieder in dem Material, was ihr erstellt habt, dass quasi die ganze Sache auch leider nichts Abgeschlossenes ist?
Der spannende Punkt am Erinnern an Todesopfer rechter Gewalt ist ja immer der, dieses Erinnern mit aktuellen Entwicklungen zu verknüpfen. Die Botschaft von Angehörigen, von dem sozialen Umfeld, von Hinterbliebenen, die sich für ein Gedenken engagieren, ist ja immer die allererste, eine der entscheidenden Botschaften: Wir wollen nicht, dass das anderen auch passiert, was mir passiert ist, was meinen Angehörigen passiert ist. Also dieses Signal, wir müssen erinnern, damit wir verhindern in der Zukunft. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Dieses Erinnern funktioniert nur dann, wenn geschaut wird, wie ist denn die aktuelle Situation, wo ist denn der Nährboden für solche entgrenzte Gewalt, dann auch Parallelen zu ziehen, vor Ort, bundesweit, und zu überlegen, okay, was können wir tun? Deswegen ist ein Erinnern immer ganz nah an aktuellen Ereignissen, Diskursen, diese zu kritisieren, Entwicklungen zu hinterfragen und bestenfalls auch Forderungen aufzustellen oder weitere Handlungsoptionen zu entwickeln.
Und daran anschließend heißt ja das Bildungsmaterial auch, erinnern heißt Partei ergreifen. Du hast schon gesagt, es gibt quasi konkrete Aktionsvorschläge, wie Erinnerungsformen aussehen können an Opfer rechter Gewalt. Was heißt denn dieses Partei ergreifen für euch sonst noch? Was sind quasi die Ziele, die dieses Bildungsmaterial hat?
Also wir hatten jetzt die Veranstaltung im Rahmen der Bildungswochen so genannt. Das Material selber heißt den Opfern einen Namen geben. Nichtsdestotrotz ist Erinnern heißt Partei ergreifen ein ganz zentraler Punkt, nämlich Erinnern heißt für uns immer Partei ergreifen für diejenigen, die tagtäglich diskriminiert, marginalisiert, ausgegrenzt werden in der Gesellschaft, deren Perspektiven wahr und ernst zu nehmen und gemeinsam und solidarisch für die Durchsetzung ihrer Rechte und Forderungen zu streiten. Das ist für uns aktives Erinnern, was natürlich nur dann funktionieren kann, wenn eben genau auch mit potenziell Betroffenen, mit Selbstorganisationen zusammengearbeitet wird, wo es möglich ist und gemeinsam dann auch wahr und ernst genommen wird auf Augenhöhe.
Dieses Bildungsmaterial ist jetzt da. Ihr habt es offiziell vorgestellt. Wie geht es weiter? Wie komme ich an das Material? Und ja, was braucht es quasi auch an Voraussetzungen?
Also, wir haben das Bildungsmaterial vorgestellt, aber es ist leider noch nicht aus dem Druck. Also, das ist ein Projekt, was wir jetzt schon seit mehreren Jahren verfolgen und was halt doch aufwendiger war in der Recherche und in der Auswertung der Hunderten von Dokumenten, als wir das anfänglich gedacht hatten. Und wir sind sehr, sehr froh, dass das Material jetzt im Layout ist und hoffen, dass es Ende April, Anfang Mai tatsächlich auch erscheint. Und es wird zwei Formen geben, wie Interessierte da rankommen können. Nämlich wird es zum einen in gedruckter Form als Ringordner erhältlich sein, kostenlos, sowohl bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die uns in der Erstellung des Materials unterstützt haben, als auch bei uns, bei der mobilen Opferberatung. Und natürlich war uns ganz wichtig, dass das Material auch kostenlos zum Download zur Verfügung steht, was natürlich auch den Vorteil hat, dass dann die etlichen Querverweise, die in dem Material sind, halt auch sozusagen direkt angeklickt werden können, dass Sachen für Workshops ausgedruckt werden können. Und was ich vielleicht noch mal sagen will, also gibt verschiedene Wege, sich diesem Material zu nähern. Es ist natürlich aufgrund der Schwere des Themas und natürlich machen die Schicksale auch betroffen, gut, sich das in einer Gruppe anzueignen und dann auch entsprechende Schutzräume zu schaffen, wo eine sensible Auseinandersetzung möglich ist. Dafür sind sozusagen für diese Aufgabenteile aus dem ersten Teil insgesamt jeweils 3,5 Stunden konzipiert. Das heißt, mit Pausen kann man da schon einen ganzen Tag damit gestalten mit dem Material. Man kann aber auch, wenn jetzt Gruppen sagen, okay, wir können uns 3 Stunden Zeit nehmen, ganz gezielt schauen, okay, die Aufgaben interessieren uns besonders und die lassen wir einfach außen vor. Und andererseits ist es aber auch so, dass man einfach anfangen kann, in dem Material zu lesen und dann durch zig Querverweise eben sich treiben lassen kann, je nach Interessen, und sich dann mit einzelnen Sachen intensiver beschäftigen kann.